Einen schönen guten Morgen. Auf der weiten Prärie, amerikanischen Prärie, sitzt der alte Cowboy auf der Terrasse seines Hauses und da fährt ein Großstädter vors Haus, macht das Fenster auf und sagt: Hey Alte, komm ich nach Quincy, wenn ich den Weg fahre? Schon. Wie weit ist es? Naja, so 40.000 Kilometer musst du schon rechnen. Aber wenn du mal den Weg nimmst, dann kommst du in 5 Kilometer da an. Musst halt selber wählen, welchen Weg du nimmst. Ja, wir verfolgen den Jona auf seinen Irrwegen und Wegen in diesem Monat. Das ist ein kurzes Buch, Buch Jona, aber eine der wirklich der wichtigen im Alten Testament. Man hat nämlich zum Beispiel in den Katakomben von Rom Zeichnungen von damaligen verfolgten Christen gesehen, wo neben Jesus, neben Bilder von seiner Kreuzigung, Auferstehung, auch Bilder waren zu sehen von Jona, der gerade von Walfisch ausgespuckt wurde. Und das war eine, diese Geschichte um Jona war ein großer Trost und Quelle für Zuversicht für die damaligen Christen. Sie wussten, Gott kann in unmöglichen Situationen dir helfen. Von Schwester Hella hörten wir letzten Sonntag den ersten Teil. Jona bekommt den Auftrag von Gott, geh in die Stadt Ninive und verkünde dort mein Strafgericht. Denn die Bosheit der Menschen ist da nicht mehr zu ertragen, sagt Gott. Und Jona macht sich sofort auf den Weg, wie wir hörten, aber genau in entgegengesetzte Richtung. Er kommt in die Hafenstadt Joppa. Diese Joppa kennen wir im Neuen Testament mit dem Namen Joppe. Und da war seinerzeit auch mal der Petrus, den ein gewisser Cornelius dann zu sich eingeladen hat. Und in Jaffo kauft Jona Fahrticket nach Tarsis, nach Spanien. Und die Seereise beginnt. Wir erfahren dann, wie während der Seereise ein unnatürlicher, starker Sturm hereinbricht. Und es stellt sich raus, dass dieser Sturm wegen Jona entstanden ist. Und Jona bietet dann zur Rettung der anderen Seeleute an, dass man ihn ins Meer wirft. Gesagt, getan, und der Sturm legt sich. Und es kommt ein großes Meeresungeheuer. Die Texte sagen nicht genau, was das war. Es könnte eine Wal gewesen sein oder ähnlich großer Fisch und verschluckt den Jona. Aber eins nach dem anderen. Ich mag es also mal heute und oft den Bibeltext Vers bei Vers voranzugehen. Wir schauen jetzt jeden Vers an, also mal, was wir da entdecken. Bin mal gespannt, ob wir mal für dich Antworten, Flori, finden, aber eigentlich in diesem Text wahrscheinlich noch nicht, aber wir finden viele bestimmt interessante Sachen. Lesen wir den Vers 4. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Naja, Stürme sind nun wahrlich nichts Ungewöhnliches auf dem Mittelmeer, eher die Regel als Ausnahme. Und es war wahrscheinlich Herbst, als Jona seine Reise antritt. Also war sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es stürmt. Aber dieser Sturm war anders. Im Text heißt es, Gott ließ den Sturm aufkommen. Und das hebräische Wort, was man hier für das Lassen, ich meine, es hieß Manach oder so ähnlich, der wird viermal im Buch Jona verwendet. Also mal bezeichnet immer Gottes Handeln. Hier, der Sturm ist einer. Aber wir erinnern, ich will jetzt nicht vorgreifen auf die späteren Predigten, aber wo dann nach getaner Arbeit Jona da sitzt und mürrisch auf Tod wartet, ne? Also mal, weil die Leute nicht bestraft werden, lässt Gott eine Rizinusstaude aufwachsen. Hier ist das gleiche Wort wieder. Gott handelt. Aber Gott handelt weiter und lässt dann einen Wurm die Wurzeln dieser Rizinusstaude wieder fressen, sodass diese Rizinusstaude eingeht. Und wieder wurmt es der Jona. Und dann heißt es noch, Gott ließ dann einen brandheißen Ostwind entstehen. Also Gott ist ein Gott, der in diese Geschichte, in unsere Welt eingreifen kann und eingreift. Das lernen wir daraus. Und Gott handelt hier, damit die Menschen in Ninive eine Chance bekommen, vor diesem Strafgericht gerettet zu werden. Wir lesen den Vers 5. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Diese Seeleute hatten schon viele Stürme erlebt und sie waren wirklich nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Aber dieser Sturm setzte sie in Angst und Schrecken. Es muss was ganz Besonderes gewesen sein. Was passiert, wenn ein normaler Mensch in eine sich auf Seereise begibt? Mein Patensohn, Theresa, hat sowas erlebt. Er erzählte uns neulich, wie es bei seiner Reise ging. Also mal, er ist ja von der Türkei nach Griechenland geflohen in einem kleinen Schlauchboot. Nicht er allein, es waren so circa mit Kindern 40 Leute an Bord, voll. Spätabend, sie fuhren gegen die Nacht. Naja, auf dem Meer, Nacht ist nicht ganz dunkel, aber ihr könnt euch vorstellen, also mal hell ist es auch nicht. Der Wellengang war ziemlich stark, das Wasser war kalt. Und irgendwann mal hat es angefangen zu regnen. Und dann, irgendwo hat man gemerkt, vorne hat man einen Leck in dem Schlauchboot. Luft wich aus. Dann musste jemand also da anfangen zu pumpen, also mal das Luft, also in dem Boot bleibt. Dann geht Motor kaputt und muss repariert werden. Schiff auf dem kleinen Schlauchboot, viele Leute in Panik. Einige sorgen sich, dass wir jetzt von Haien zerfressen werden. Andere sagt, wir werden sterben. Das wiederholt er immer wieder. Stellt euch mal diese Situation vor, das ist panische Angst. Was macht man? Was macht der Mensch in so einer Situation? Reza sagte, da hat jeder zu seinem Gott geschrien. Die haben richtig geschrien. Manche haben sogar alle Günther, die sie kannten, angeschrien, also sicherheitshalber. So passiert es. Die Seeleute haben zu ihren Göttern geschrien und das ist ganz normal. Aber diese Seeleute jetzt in Jonas Schiff, sie handeln. Also zuerst mal, sie beten, sie schreien zu ihren Göttern um Hilfe. Und dann entledigen sie die Ladung übers Bord, damit das Schiff leichter wird. Jeder ist voll in Aktion, nur eine nicht. Der Jona, der hat sich in die hinterste Ecke gekrochen und schläft den Schlaf eines Gerechten. Tief und fest, sagt der Text. Wie kann er das tun? Ich denke, eine Möglichkeit wäre, er war wirklich saumüde von dem emotionalen und körperlichen Stress, was er erlebt hatte. Es ist nicht ohne, vor Gott zu fliehen, als Prophet. Und vielleicht denkt er jetzt, jetzt bin ich den Auftrag los. Jetzt kann ich mal endlich auspusten. Vielleicht denkt er so, ich weiß es nicht. Für mich ist das Ganze doch ein gewisses Sinnbild auch für unsere Europäer heute. Denkt mal dran, Menschen fliehen ihre Götter an. Manche buchstäblich auch jetzt auf dem Meer im Mittelmeer. Manche sind schon angekommen, sitzen irgendwo, suchen nach Verbleibe. Viele, viele Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens. Und die Christen schlafen den gerechten Schlaf. Neulich habe ich gelesen, wie ein Vertreter einer Partei, was C auch in den Namen hat, sagte, es ist auch eine Art Nächstenliebe, wenn man die Häfen und Grenzen schließt. So können wir den gerechten Schlaf schlafen. Aber diese Bibelstelle, das Buch Jona, besagt uns, dass Gott nicht egal ist, wie es den Menschen geht. Gott hat Mitleid mit den Menschen in Ninive. Mit Menschen, die wegen ihrer Brutalität, Aggressivität, Grausamkeit weit bekannt und geächtet und vor allem gefürchtet waren. Gott hatte Mitleid mit diesen Menschen. Unser Gott ist ein Gott des Erbarmens und eines Neuanfangs, nicht ein Gott der Strafe. Aber gehen wir zurück zum Text, Vers 6. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Es muss ausgerechnet der Kapitän sein, der den lebendigen Gott, den ist Gott Israels, ja nicht kennt. Er ist ein Heide, der den Prediger jetzt aufrütteln muss. Steh auf und bete zu deinem Gott. Vielleicht kann er uns helfen. Es passiert auch heute manchmal so, dass die Heiden uns Christen zwingen, von unserem Glauben zu erzählen, weil sie Fragen stellen. Warum bist du so ruhig in dieser schwierigen Situation? Warum hilfst du dem? Warum tust du das? Sei mal froh, wenn solche Fragen uns gestellt werden. Vers 7. Die Seeleute sagten zueinander, schnell, lasst uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Interessant, dass die damaligen Menschen doch so ähnlich ticken wie wir heutigen auch. Sie glaubten und wir glauben vielerorts an die Kausalität des Lebens. Das heißt, auf gute Taten erfolgen gute Sachen. Auf böse Taten erfolgen böse Sachen. Ich habe gerade gelesen, dass in den USA zum Beispiel sehr viele Christen glauben, dass Spenden von Geld einen Automatismus bei Gott auslöst, dass er dem Spender finanziell segnet. Bei den dortigen Pfingstgeschwistern ist dieser Glaube am stärksten vertreten. 80% von ihnen sind überzeugt, dass es so ist. Spenden vermehrt mein eigenes Einkommen. Das ist Kausalität, Kausalitätsdenken. Hindus vertreten sehr stark dieses Kausalitätsdenken. Sie nennen es Karma. Ist sehr geradliniges Denken. Du erntest das, was du siehst, im Guten und im Bösen. Wie ist es mit dir? Wie ist es mit mir? Ich behaupte, irgendwo tief in uns drin steckt das, in allen in uns drin, dass wir irgendwie mal denken, wenn ich das Gute tue, dann wird mir Gutes folgen. Oder wenn ich Böses tue, oft hörst du Leute sagen, was habe ich bloß getan, damit das mir widerfährt. Das vertritt dieses Denken. Ich habe heute Morgen eine gute Nachricht mitgebracht. Jesus Christus hat das Gesetz dieser Kausalität gebrochen, außer Kraft gesetzt. Denn jeder von uns, wenn wir das logisch denken, wir würden den Tod verdienen, denn wir sind alle Sünder. Wir hätten keine Chance. Aber Jesus ist gekommen und er vergibt, er bricht diese Kausalität und wir bekommen aus Gnade die Rettung, das ewige Leben, wenn wir an ihn glauben. Er bricht diese Kausalität. Böses muss nicht mehr, auf Böses muss nicht mehr Böses folgen. Dann lesen wir, die Seeleute losen, wer ist jetzt der Schuldige? Und das Los fällt auf Jona. Losverfahren war sehr üblich damals, das lesen wir auch im Neuen Testament an einigen Stellen. Vers 8. Und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du? Und zu welchem Volk gehörst du? Die Wahrheit kommt jetzt ans Licht. Die Seeleute haben viele Fragen. Warum? Was hast du getan? Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Und im Vers 9 jetzt antwortet Jona: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Endlich macht der widerspenstige Prophet seinen Mund auf. Bisher ist es ihm an dem Allerwertesten vorbeigegangen, was mit den Leuten in Ninive oder jetzt auf dem Schiff passiert. War ihm Schnuppe gewesen. Jetzt steht er Rede und Antwort. Und was er sagt, das ist alles richtig. Er sei Hebräer aus dem Volk, das nur einen einzigen Gott verehrt. Den Gott des Himmels, der das Land und auch das Meer geschaffen hat. Und dann sagt er weiter im Vers 10, dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Jetzt ist für Jonah die Zeit, mit der Wahrheit rauszudrücken. Ihr seid vor dem Gott Israels auf der Flucht. Vielleicht hat er schon beim Boding etwas zu seinen Reisegründen gesagt. Wer weiß, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wurde es nicht notiert, beziehungsweise die Seeleute haben überhaupt nicht kapiert, was er sagt, dass er ein gefährlicher Gast auf dem Schiff wäre. Die hatten keine Ahnung. Und jetzt, wo die Seeleute die Stärke des Sturms erleben und den Zusammenhang mit Jonas Flucht verstehen, bekommen sie berechtigterweise eine Heidenangst. Buchstäblich. Sie verstehen, mit diesem Gott ist überhaupt nicht zu spaßen. Der ist stark. Und sie können überhaupt nicht verstehen, wie Jona es wagt, dem Willen eines solchen mächtigen Gottes zu widerstehen. Und das ist vollberechtigt. Aber ehrlich. Flo sagte das in seiner Einführung, jeder von uns kann das ähnlich berichten. Wir haben alle schon unsere niedrige Auftrag oder Aufträge bekommen. Gott hat uns etwas aufs Herz gelegt und wir haben es nicht ausgeführt. Vielleicht ein Wort der Entschuldigung, ein Wort der Versöhnung, was auch immer. Ich weiß das von mir auch. Wenn ich so einen Auftrag bekomme, muss ich es sofort ausführen, sonst ist es vorbei. Und ich habe oft versagt. Vers 11. Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Der Wahnsinn geht weiter. Aber merkt ihr, die Seeleute tun etwas ganz Außergewöhnliches. Was machen wir Menschen normalerweise? Wir geben Ratschläge aus unserem Erfahrungsschatz. Aber jetzt handeln diese Seeleute anders. Sie bitten Jona um Rat. Wie ist jetzt mit deinem Gott umzugehen? Wir kennen ja ihn nicht. Finde ich gut. Und das, sie wissen nur, dieser Jona kennt diesen Gott, der jetzt diesen Sturm ausgelöst hat. Und der kann uns Ratschläge geben, wie soll man jetzt mal damit umgehen. Wisst ihr, ich finde, das ist große Weisheit. Wenn man etwas nicht weiß, ist es keine Schande, Fragen an Menschen zu stellen, die mehr wissen. Ich habe im Arbeitsleben oft darunter gelitten, dass ich nicht traute, Fragen zu stellen. Weil ich dachte, Mensch, was halten die für mich für blöd, ne? Wenn ich mal irgendwas frage, ne? Also ich oute ja, also ich weiß es nicht, ne? Es hat lang gedauert, bis ich diese Scheue ablegen konnte. Und siehe da, ich fing an mehr zu lernen, wenn ich die Fragen stellte. Naja, keiner hat mich für dumm gehalten. Und wenn schon, ich weiß es ja nicht, vielleicht doch, aber keiner hat es gesagt. Aber ist mir wurscht. Wisst ihr, ich habe davon profitiert, Fragen zu stellen. Ich habe Neues gelernt. Und das hat bei weitem die Nachteile überwogen. Wenn du Fragen zum Glauben an Jesus Christus hast, Egal welche Fragen, mache ich dir Mut. Such einen Christen und eine Christin in der Gemeinde, von denen du meinst, der oder die könnte es wissen. Es lohnt sich zu fragen. Und wenn du keine guten Antworten bekommst oder zu deiner Zufriedenheit, frag den Nächsten. So einfach ist es. Wer fragt, kommt weiter. 12. Vers, da sagt Jona: Werft mich ins Meer, dann wird er sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Jona bekennt sich schuldig und ist jetzt bereit, sein eigenes Leben zu opfern, um die anderen zu retten. Wir wissen das hier nicht ganz genau, was die Motivation von Jona ist, diesen Vorschlag zu machen. Also ich könnte mir zwei Alternativen oder zwei mögliche Antworten ausdenken. Das eine ist, er will endgültig seine Flucht beenden und aus dieser Welt ausscheiden. Dann ist vorbei. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass ihm klar geworden ist, was wir auch anfangs gesungen ist: Wenn ich auffliehe, bist du schon da. Er hat verstanden, Gott ist mit auf diesem Boot, auf diesem Schiff. Und er kann mir helfen. Vielleicht hat er sogar gedacht, das ist ein Beispiel von Abraham. Der wurde vor eine unmögliche Situation gestellt mit seinem Sohn Isaak. Und Gott hat ihn aus dieser Not gerettet. Wer weiß, was richtig ist. Aber Jona ist bereit, sich opfern zu lassen. Es folgt der 13. Vers. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Das sind anständige Kerle, diese Seeleute. Sie tun jetzt wirklich alles, um den Jona zu retten, damit sie nicht ihn übers Bord werfen müssen. Aber der Sturm ist zu stark, zu mächtig. Sie kommen nicht ans Land. Sie haben keine Chance. Im Vers 14 lesen wir dann: Da schrien sie zum Herrn: Ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen. Denn du hast es ja so gewollt, beten sie. Merkt ihr, was für Wandel innerhalb kurzer Zeit passiert? Vorher hatten diese Seeleute alle zu ihren Göttern gerufen: Hilf uns, hilf uns. Und jetzt wenden sie sich an den Gott Israels, von dem sie von Jona gehört haben. Früher haben sie ihn nicht gekannt, jetzt ist er ihre einzige Hoffnung. Wenn dieser Gott Israels ihnen nicht hilft, sind wir verloren. Und es folgt in Vers 15: Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Jona hatte den Seeleuten die Wahrheit gesagt. Wenn sie ihn ins Meer werfen, wird der Sturm sich legen. Wir können hier Folgendes lernen: Einen Propheten Gottes erkennt man daran, ob seine Prophetien, seine Vorhersagen auch in Erfüllung gehen. Im Neuen Testament lesen wir, dass die Gabe der Prophetie eine der Geistesgaben ist, die Gott zur Erbauung seiner Gemeinde mitgegeben hat. Paulus gibt uns da den Rat, allerdings, dass alle Prophetie geprüft werden muss mit Wort Gottes. Und wenn es sein soll, auch berichtigt. Oder gar sagt: Da hast da hat jetzt der Mensch gesprochen. Wir können es nie immer genau unterscheiden. Wann ist der Mensch dran, wann ist tatsächlich Gott? Es gehört geprüft. In unserer Bewegung, Pietismus, sind wir ein bisschen vom Pferd auf die andere Seite gefallen. Wir haben Berührungsängste mit dieser Gabe. Wie auch mit Zungenreden und so, ne? Aber trotzdem, diese Gabe hat Gott der Gemeinde zum Gemeindeaufbau gegeben. Wir halten es in unserer Gemeinde so, dass wir einen Gottesdienst nicht, sag ich mal, prophetieren, anwenden, oder wir machen niemandem Mut, so einfach ungefiltert prophetieren weiterzugeben, sondern wer eine Prophetie bekommt, und ich bin mir sicher, solche Gabe ist auch hier bei uns vorhanden in der Gemeinde, dass wer eine Prophetie bekommt, den Ältesten das sagt zur Prüfung. Geschwister, prüft, ob das von Gott ist. Ist das konform mit Gottes Wort? Und wenn das so ist, sollen die Ältesten das weitergeben. Zur Erbauung der Gemeinde. So ist es bei uns. Vers 16. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Diese Männer hatten die Macht von Gott Israels hautnah erlebt. Sie beten jetzt ihn an. Ist nur schade, dass wir ihr weitere Werdegang nicht mehr in der Bibel lesen können. Sie sind ja letzten Endes nur Nebendarsteller in diesem ganzen großen Schauspiel jetzt um Jona. Aber sie haben jetzt ihn kennengelernt. Dann kommen wir zum letzten Vers des heutigen Textes, und das ist der erste Vers in Kapitel 2. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Das ist ein schwieriger Vers, zugegeben. Bibelforscher haben wirklich seit Jahrhunderten überlegen sie, wie ist das anzudeuten. Wir lesen doch hier etwas, was in unseren Augen voll unmöglich erscheint. Und deshalb haben manche Bibelforscher auch gesagt, das ist sowas Unmögliches, also das ist nur ein Märchen. Vielleicht mal gut gemeint, aber das kann ja nicht wahr sein. Kein Mensch überlebt 3 Tage und 3 Nächte im Bauch einer Wahl zum Beispiel. Wie sollen wir das jetzt einordnen? Zum Schluss gebe ich jetzt ein paar Antworten. Zum einen ist zu bemerken, die Bibel macht keine große Nummer aus diesem Wunder. Es wird erwähnt, es wird nicht verteidigt, es wird nicht erklärt. Das ist keine Kernbotschaft hier. Aber es wird erwähnt, Wal schluckt den Noah. Jesus erwähnt dieses Wunder in Lukas 11. als er sich gegen andauernde Forderungen wehren muss, Beweise zu liefern, dass er Gottes Sohn sei. Ich zitiere, was Jesus sagt. Was seid ihr nur für eine böse Generation? Ihr verlangt einen Beweis, dass Gott mich gesandt hat, doch den werdet ihr nicht bekommen. Ihr und eure Zeitgenossen werdet nur das Wunder sehen, das am Propheten Jona geschah. So wie Jona für die Leute von Ninive ein Zeichen Gottes wurde, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Merkt ihr, Jesus spricht hier von einer Tatsache, nicht von einem Gleichnis. Viele Bibelforscher haben gesagt, das ist ein Gleichnis. Das kann ja nicht sein. Aber Jesus hat immer gesagt, wenn er ein Gleichnis redet, hat er das angekündigt. Hier sagt er nicht, dass es Gleichnis ist. Er sagt, so war es zu Jonas Zeit Und so ist es in meiner Zeit, in unserer Zeit. Drittens, es handelt sich hier um ein Wunder. Selbstverständlich. Ein gewisser James Bartley, und das ist wissenschaftlich auch studiert und belegt, hat Ähnliches im Jahr 1891 im August am 25. des Monats erlebt. Sie waren Walfangen bei Falklandinseln, nahe Argentinien, und er ist übers Boot und ein Wal hat ihn verschluckt, wie auch immer. Nach 2 Tagen haben die Walfänger einen Wal gefangen und sie haben ihn aufgemacht und der Kollege war da drin. Er war bewusstlos, aber er kam zu sich. Er war 2 Wochen total durch den Wind, also mal total blemblem. Danach hat er sich erholt und er lebte weiter. Er hat das überlebt. Einzig, seine Haut wurde beschädigt. Also er hatte Hautprobleme, seitdem er wurde Albino, wo die Magensäure mal seine Haut angegriffen hatte. Aber er hat sie überlebt. Nun ja. Wenn du sagst, Wunder sind nicht möglich, wenn du Probleme mit Wundern hast, habe ich das letzte Wort für dich heute. Unser ganzer Glaube basiert auf ein Wunder, das noch viel, viel größer ist, was Jona erlebte. Als Petrus und Johannes am Sonntag, Ostersonntagmorgen, das Grab von Jesus betraten, haben sie was Komisches gesehen. Zeigst du bitte das Bild. Sie haben nämlich diese Schale gesehen, wo Jesus drin gelegen hat. Das war ja durch Balsamierung und so, oder die Öle steif. Aber diese Schale war leer. Jesus war nicht mehr in diese Schale drin. Und was Johannes schreibt dann, er sagt, ich sah das und ich glaubte. Das war für ihn der Beweis, es ist ein riesiges Wunder geschehen. Auf dieses Wunder basiert unser Glauben. Wenn jemand das widerlegen kann, dass diese Schale doch gefüllt war, können wir alle heimgehen. Wir haben keine Hoffnung. Aber diese Schale, dieses Grab war leer. Und das ist das wirkliche Wunder. Amen. Ich bete mit uns. Herr, wir haben gesungen. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, bist du mir nah. Wie wahr das ist. Vor deinem Angesicht können wir gar nicht fliehen. Und ich bitte heute Morgen, wenn du uns angesprochen hast, dass du uns wirklich auch die Kraft schenkst, wenn du uns Aufträge gibst, dass wir sie dir zur Ehre und treu erfüllen, dass wir deine Liebe in diese Welt hinaustragen. Hilf du uns dabei. Amen.